1. Korinther 15 lese ich. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich euch so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12.
Jo, danke. Ja, wir hatten die letzten 2 Freitage so Lifestyle-Themen, Thema Klimawandel, Thema vegan, vegetarisch leben und wir haben so ein bisschen geguckt, was dieser Lifestyle so oder was, ob sich was von diesem Lifestyle wiederfindet in der Bibel, ob Gott irgendwas dazu vielleicht zu sagen hat, ob Jesus irgendwas dazu zu sagen hat und wir haben, glaube ich, ein bisschen was gefunden so und heute wollen wir auf Ostern schauen, auf die Auferstehung. Thema Auferstehung. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, heute war ein sehr nicer Tag. Das ist euch sicherlich allen aufgefallen. Ich meine, niemand konnte die Sonne übersehen. Zumindest hat jeder gemerkt, es ist wärmer, als es vorher war. Viele haben sich wahrscheinlich auf dem Schulhof draußen hingesetzt, haben sich in die Sonne gesetzt und haben sich gegönnt. Und es ist einfach krass. Es ist, als ob man 10 Jahre nicht geduscht hat und man kommt einfach unter eine Dusche. Und es ist so geil. Es ist, als ob du in der Sonne duscht, in den Sonnenstrahlen. Und es tut einfach so übertrieben gut. Jeder von euch, der mal so eine Wanderung mit uns gemacht hat, so eine Tamsentour, der weiß, wie geil das abends auf dem Campingplatz ist, dann einfach eine halbe Stunde lang zu duschen. So. Das ist einfach unschlagbar. Und wir merken alle, es liegt was in der Luft. Frühling liegt in der Luft. Der Sommer wird kommen, der Frühling kündigt ihn an. Das Leben kehrt zurück. Ihr seht die Bäume sprossen, ihr seht die Knospen. Manche haben schon richtig Blüten am Start. Es ist noch nicht komplett da, aber man sieht schon, Alter, es dauert nicht mehr lange und es wird wieder richtig nice. Und endlich ist der scheiß Winter vorbei, endlich ist es nicht mehr so scheiß grau und eklig und keine Ahnung, manche... Ihr wahrscheinlich nicht, aber manche kriegen ja so richtig Winterdepressionen. Ich kenne so ein paar Leute, die werden so richtig down im Winter. Die werden nicht richtig depressiv, aber melancholisch so. Irgendwie, es geht nicht so gut, man ist nicht so gut drauf. Und die Leute blühen einfach an solchen Tagen wie heute so krass auf. Und also, ihr hattet wahrscheinlich auch, wenn ihr jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Erlebnis hattet, auch einfach so gute Stimmung, denke ich, die meisten von uns so durch das Wetter. Also der Frühling hat Kraft und der Winter muss gehen. Er hat keine Chance mehr. Die Sonne ist stärker, sie besiegt den Winter. Sie besiegt die Kälte. Sie wird es tun, wir wissen das. Und wir wissen, es wird einen Sommer geben. Und wie warm der sein wird oder nicht, das wissen wir nicht genau, aber wir wissen, er kommt. Und genau das ist das, was die Auferstehung eigentlich ist. Und es ist gut, im Frühling sich an die Auferstehung zu erinnern. Dass Jesus auferstanden ist von den Toten, das ist so, als ob der Winter besiegt wurde vom Frühling. Als ob Gott den Winter, den ewigen Winter besiegt hat. Und Jesus ist der Erste, der das getan hat. Das sagt Paulus hier auch noch später. Aber er sagt, diese wichtigen Dinge sind passiert, das ist das Evangelium. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Ja, er war wirklich tot. Er war nicht nur ohnmächtig. Er war wirklich mausetot. Dann wurde er begraben. Er wurde in dieses Grab, in diese Grabkammer gelegt. Und 3 Tage danach, nach jüdischer Zeitrechnung, also er starb am Freitag und dann am Sonntag, sozusagen am 3. Tag hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Sonntag morgens, früh morgens. Deswegen sind sonntags auch manchmal schon so richtig mies frühe Gottesdienste in den Kirchen. Und es ist übertrieben nice, sich das mal zu geben. Wenn ihr nicht so ein Problem habt mit früh aufstehen, ist es unnormal nice, bei Sonnenaufgang zum Gottesdienst zu gehen, so um 5 Uhr morgens oder so, und sich einfach sowas mal zu gönnen. Das ist schon geil. Das hat schon was. Wenn ihr mit sowas was anfangen könnt. Sonntagmorgens auferweckt von den Toten. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Leute haben ihn gesehen, es gibt Augenzeugen. Danach sagt er noch, später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern. Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Brief hier verfasst wird, leben noch Augenzeugen von dieser Sache. Das heißt, jeder, der diesen Brief liest oder gelesen hat, hätte die Möglichkeit gehabt, nach Jerusalem zu fahren und zu fragen, Leute zu finden, die das gesehen haben. Stimmt das wirklich? Also Paulus schreibt das hier und er ist überzeugt. Er hat keine Angst davor, dass jemand das überprüft. Er sagt, ihr könnt das überprüfen. Es gibt mehr als 500 Zeugen. Also nur zu. Er sagt die Wahrheit. Und er lehnt sich weit aus dem Fenster. Er sagt, das ist ein Fakt, ihr könnt ihn überprüfen. Mindestens 500 Leute haben das gesehen, dass Jesus wieder auferstanden ist. Next.
Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem.
Erster Korinther 15, 20 bis 28 war das. Und ja, es ist ein bisschen fies, weil wir haben hier Elberfelder Bibeln, das ist die Neue Genfer und die ist einfach schon mal ziemlich anders so. Aber okay, was hat er hier geschrieben? Paulus behauptet, der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, aber genau so ist das Leben auch durch einen Menschen in die Welt gekommen. Und dieser Mensch heißt Jesus und nicht mit Nachnamen Christus. Christus ist sein Titel. So wie Jörg neulich sonntags gesagt hat, ist ziemlich wichtig. Er hieß nicht Jesus Christus, er hieß einfach nur Jesus. Jesus von Nazareth, aber er ist der Christus. Er ist der König, der Gesalbte. Und das betonen diese Verse hier so krass. Sie sagen, er hat den Tod besiegt. Der Winter musste gehen, der Winter ist besiegt. Und das Ding ist einfach, wir haben uns 2 Freitage einfach nur mit Lifestyle beschäftigt. Und wir haben uns davor mit den God's Plan, mit der God's Plan-Reihe, mit den Songtexten, was sehr nice war, aber wir haben uns auch eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, wie lebe ich als Christ? Wie ist das für mich als Christ mit dieser Sache? Wie ist das mit Neid? Wie ist das mit Habsucht? Wie ist das mit Gewalt? Oder mit anderen Dingen, mit Beziehungen und so weiter. Wir haben uns eigentlich die ganze Zeit nur mit uns selber beschäftigt und wie wir das hier machen. Und ich finde es übelst wichtig, dass wir heute Abend einfach einmal so ein bisschen den Blick heben von uns weg auf Jesus. Und auf die Auferstehung so. Weil man kann sich auch zu viel mit sich beschäftigen. Man kann sich auch zu viel damit beschäftigen, mache ich alles richtig? Ja, wir sollen Gott widerspiegeln. Ja, wir sollen seine Herrlichkeit reflektieren in dieser Welt. Ja, wir sollen ihn repräsenten. Amen, auf jeden Fall. Aber es geht letztendlich alles und alles dreht sich um Jesus Christus. Und das sagen hier diese Verse, sie sagen, ihm wird Gott alles unter die Füße legen. Und der letzte Feind, die letzte Macht, die letzte Bastion, die ihm widersteht, das ist der Tod. Und sogar der Tod wird Christus unter die Füße gelegt werden. Jesus wird den Tod vernichten. Er wird den Winter, nicht nur den Winter einmal besiegen und dann kommt er wieder. Nein, er wird den Winter für immer zerstören. Nie wieder Winter, immer Frühling, immer, ja, okay, Alena, es tut mir leid, nie wieder Schnee. Im übertragenen Sinne, ja, es ist hart. Ewiger Frühling, ich weiß nicht, ob du damit klarkommen wirst. Ja, ist doch gut. Halleluja. Aber was er auch gesagt hat, ist, dass nicht nur Jesus Christus auferstanden ist, sondern dass das auch für uns gilt. Auch wir werden genau wie er auferstehen zum ewigen Leben. Es kommt diese neue Welt auf uns zu. Darüber habe ich letzten Freitag schon geredet. Und ihr denkt vielleicht, ich klinge wie so ein Sektenfuzzi, wenn ich darüber rede. Das klingt irgendwie nach einer Sekte, es kommt eine neue Welt und so weiter. Nein. Wenn ihr eure Bibel kennt, dann klingt das nach Bibel. Dann klingt das nach Offenbarung. Dann klingt das nach Gottes Plan. Denn Jesus hat im ganzen Evangelium so viel geredet über das kommende Zeitalter. Über die Zeit, die kommen wird. Eine andere Zeit. Eine andere Welt, eine neue Welt, wo Gott regieren wird. Und genau das sagen hier diese Verse. Und in dieser neuen Welt, da wird es eine neue Menschheit geben, eine auferstandene Menschheit. So wie Jesus Christus der Erste ist, werden wir ihm nachfolgen in den Frühling. Wir werden auferstehen. So wie jetzt jeder Baum, jede Blume, jeder Strauch. Ich fahre immer mit dem Fahrrad, sorry, dass ich das so... Ich fahre immer mit dem Rad zur Arbeit und zurück und ich feiere jeden Baum, der blüht. Ich feiere jeden grünen Busch, weil ich einfach so, mich kotzt es auch langsam an, der Winter. Ich bin kein Winterdepressiver, aber ich feiere jeden Baum, der grün ist. Ich feiere jeden Busch, der grün wird. Echt, das ballert mich so weg und keine Ahnung, ich werde mit jedem grünen Baum fröhlicher so. Also ich bin so happy und so, das klingt total behindert, aber es ist wahr, wirklich. Ich liebe das, Mann, ich liebe das. Und so wie das jetzt jedem Lebendigen, wo noch so ein bisschen Leben drin schlummert, jeder Pflanze passieren wird, so wird es auch uns passieren. Auch wir werden auferstehen, auch wir werden eines Tages wieder lebendig werden. Auch wenn wir sterblich sind und sterben werden. Denn das werden die meisten von uns definitiv.
Okay, ich lese jetzt von 29 bis 33. Für alle, die mitlesen wollen. Wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich für Tote taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Oder warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So wahr ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister, euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. YOLO. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen.
Amen. Lasst euch dadurch nicht täuschen. Paulus sagt, die Auferstehung und dass wir auferstehen werden und dass Christus auferstanden ist, das ist nicht nur irgendwas, was ganz weit weg liegt, was irgendwann mal passieren wird, was man irgendwelchen Rentnern im Seniorenheim predigen kann, weil die ja schon fast abgekrepelt sind und weil die ja schon den Tod vor Augen haben, jeden Tag, wenn sie ihre mitälteren Leute angucken, die da am Tisch sitzen und Brei essen. Nein, das ist etwas, was ihn in seinem Dienst ermutigt hat. Er war jeden Tag mit dem Tod bedroht. Das heißt, es gab Leute, die wollten ihn töten. Ne? Das heißt nicht, dass er jeden Tag in Lebensgefahr irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Stunts gemacht hat und aus brennenden Autos gesprungen ist oder von Klippen gejumpt ist oder irgendwas. Nein, es gab einfach Leute, die wollten ihn tot sehen. Und es waren nicht wenige. Es waren dieselben Leute, die schon Jesus getötet haben, die ihn jetzt auch tot sehen wollten. Er war mal einer von ihnen. Er hat mal zu ihnen gehört. Er war einer ihrer Besten. Und jetzt war er sozusagen übergelaufen zu den Verrätern. Zu denen, die an diesen Jesus glauben, die sagen, er ist der Messias. Und sie wollten ihn tot sehen, sie wollten seinen Kopf. Und er sagt, ich bin jeden Tag bedroht. In Ephesus hatte ich so ein heftiges Beef, so eine Auseinandersetzung, als ob ich mit Löwen gekämpft habe, als ob ich mit wilden Tieren gekämpft habe. Und warum sollte ich das alles tun, sagt er. Warum sollte ich so verrückt sein? Warum sollte ich mein Leben riskieren? Wisst ihr was? Paulus war nicht irgendeiner. Es gibt ja Leute, die denken so, ja klar, warum solltest du das machen? Weil du berühmt werden wolltest, Paulus. Weil du der Chef von so einem neuen Movement werden wolltest. Weil du genau wusstest, das geht ab wie eine Rakete. Aber das stimmt alles nicht. Paulus hätte auch so berühmt werden können, einfach als einer der besten Pharisäer, die es gab, einer der besten Schriftgelehrten, als weltberühmter Rabbi. Er hätte nichts weiter tun müssen, als einfach weiter seinen jüdischen Glauben so ausleben wie vorher, ohne an diesen komischen Jesus Christus zu glauben. Dann hätte er genauso viel Erfolg gehabt, er wäre nicht jeden Tag mit dem Tod bedroht gewesen und er wäre sicherlich einer von denen geworden, von denen wir im Talmud mega viel lesen, einer dieser berühmten Rabbis, Rabbi Paulus. Er hatte die besten Lehrer. Was meinst du? Stimmt, Saulus. Sehr gut, aufgepasst. Genau, Rabbi Saulus. Und er wäre bestimmt gefeiert worden. Er war ja an der besten Uni, wenn ihr so wollt. Er hatte die besten Professoren. Er war ganz, ganz weit oben. Und er sagt, warum? Er sagt es ja auch in einem anderen Brief. Ich habe das alles für Dreck. Für mich ist das heute alles Dreck. Alles das, worauf ich so stolz war. Alles das, worauf ich mein Leben vorher gebaut habe. Meine Grundlage, meine Zukunft, all das schmeiße ich weg für Jesus Christus. Und so war es auch. Wenn er sich irgendwo beworben hätte, man hätte ihn nicht genommen. Wenn er irgendwo eine Professur, also er hat seine Zukunft aufs Spiel gesetzt. Er hat alles aufs Spiel gesetzt. Seine berufliche Zukunft, seine familiäre Zukunft. Er hat einfach alles riskiert. Für diesen einen Typen, für diesen Jesus. Warum sollte er das tun? Wenn er nicht felsenfest davon überzeugt gewesen wäre, dass das wahr ist, woran er geglaubt hat. Dafür ist er in den Tod gegangen. Das wissen wir. Er ist hingerichtet worden, wie viele andere. Warum hätten die anderen Apostel sich hinrichten lassen für eine Illusion, für einen Traum, für eine Lüge, für ein Movement, was sie starten wollten, was als Grundlage eine Lüge hat? Nein, sie waren alle so davon überzeugt, dass Jesus auferstanden ist. Sie gesagt haben, dafür sterbe ich. Wofür würdest du sterben, Mann? Wofür würdest du sterben? Wovon bist du so überzeugt, dass du sagst, ich sterbe dafür. Für diese Überzeugung sterbe ich. Es gibt Leute, die sterben für ihre Überzeugung. Zum Beispiel habt ihr vielleicht das mit dem Hambi mitgekriegt, mit dem Hambacher Forst, wo diese Kohlegegner auf diese Bäume geklettert sind. Sie haben sich da Baumhäuser gebaut, sie haben sich da angekettet, sie haben sich da Brücken gebaut über die Bäume, dies, das. Weil sie verhindern wollten, dass dieser Wald abgerodet wird, dass da Kohle abgebaut wird. Das mag man finden, wie man will, auf jeden Fall waren sie da. Und die haben ihr Leben dafür riskiert. Das muss man sich mal geben, so, wisst ihr? Die waren echt, oder die sind überzeugt von dem, was sie tun. Sie riskieren ihr Leben, sie riskieren ihre Freiheit, Sie können dafür ins Gefängnis kommen. Das ist illegal, was sie da machen. Und man, oder die Leute auf dem Mittelmeer, die Flüchtlinge retten. Die riskieren auch ihr Leben. So wisst ihr, es gibt so viele Leute, die riskieren ihr Leben für das, woran sie glauben. Aber sie glauben, das heißt, sie glauben daran. Wisst ihr, sie würden das nicht eingehen, wenn sie nicht davon überzeugt wären, dass hundertprozentig glauben würden, dass dieser Wald stehen bleiben muss. Dass es wichtig ist, die Umwelt zu schützen. Dass es wichtig ist, Flüchtlinge zu retten aus Gummibooten. Und auch Paulus hätte das niemals getan, wenn er nicht überzeugt, wenn er keine Überzeugung gehabt hätte. So, es gibt immer wieder die Leute, die sagen, das ist alles eine Lüge. Das Evangelium ist eine Lüge, Jesus war eine Lüge. Das ist alles eine Legende. Aber warum sind dann Leute dafür gestorben? Für eine Legende? Für eine Lüge? Für eine Geschichte? Für ein schönes Märchen? Nein, diese Menschen haben geglaubt, was sie gesagt haben. Und er sagt, Leute, wenn die Toten nicht auferstehen, wenn es die Auferstehung nicht gibt, wenn es den Frühling nicht gibt, wenn es für immer Winter sein wird, wenn wir irgendwann sterben werden und dann gibt es nie wieder für uns einen Frühling, dann ist immer Winter, dann sind wir tot für immer. Wenn das wahr wäre, wenn ich daran glauben würde, wenn das wahr wäre, dann YOLO, dann gib ihm. Dann ziehe ich mir jetzt alles rein, was ich mir reinziehen kann. Erst eine Spritze Heroin, dann noch Kokain, dann noch Marihuana, dann noch Alk. Dann gib ihm, dann mache ich jetzt alles. Dann gebe ich mir jetzt einfach alles, weil ich alles erleben muss, weil ich alles erleben will so. Aber wenn das wahr ist, dann sieht mein Leben komplett anders aus.
Wir machen wieder einen Sprung und sind in Vers 50. Immer noch in 1. Korinther 15. Eines müsst ihr wissen, Geschwister. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist.
Danke, Samuel. Es klingt ein bisschen wie so ein Fun-Fact, dass er sagt, so, wir müssen verwandelt werden. Wir werden so nicht weiterleben können, für immer, mit diesem Körper, so wie wir jetzt sind. Aber eigentlich ist es ganz logisch, weil die Bäume im Winter werden im Frühling auch verwandelt. Sie sehen auch ziemlich anders aus, wenn sie grün sind. Die Sträucher sehen anders aus, wenn sie blühen. Ziemlich anders. Sie sind immer noch dieselben, aber sie sind verwandelt. Und das ist das, was Paulus hier auch sagt. Das wird passieren. Es wird diese neue Welt geben. Das Ende des Zeitalters, er erwähnt es ja auch. Es wird ein Ende dieses Zeitalters geben. Es wird ein Ende dieser Welt geben, wie wir sie kennen. Es wird ein Ende dieser Welt geben, wie sie jetzt funktioniert. Mit all ihren Mechanismen. Mit all dem, auch Schlechten, was da hineingewoben ist. So. Wie funktioniert denn unsere Welt? Du musst dich durchsetzen. Du musst stärker sein, du musst schneller sein. Wie funktioniert die Welt heute? Survival of the fittest. So funktioniert die Welt. Wir haben sogar eine ganze Theorie, die darauf basiert, Survival of the fittest. Das nehmen wir sogar als unsere Herkunftstheorie, wo wir herkommen. Wir kommen vom Survival of the fittest. Und wir sind ja so toll, wir Menschen. Wir waren die Fittesten, deswegen haben wir auch survived. Deswegen regieren wir auch diese Erde so. Ja. Wir leiten unsere Herkunft daher. Und so funktioniert diese Welt auch. Überleben heißt, ich muss andere runterdrücken. Damit ich nach oben komme, muss ich andere runterdrücken. Ich muss über Leichen gehen. Ich muss halt auch mal meine Ellbogen ausfahren. Ich muss mich halt auch mal durchsetzen. Ich muss halt auch mal jemanden aus dem Weg schaffen. Aber diese Welt, wie sie jetzt funktioniert, sagt Paulus, sie wird ein Ende haben. Dieses Zeitalter wird enden. Gott wird sich das nicht ewig angucken, wie der Mensch hier lebt, wie wir miteinander umgehen. Das wird sich Gott nicht ewig angucken. Und deswegen wird es auch ein Ende dieses Zeitalters geben. Es wird ein neues Zeitalter geben. Und dort wird eine erneuerte Menschheit leben. Verwandelt. Unvergänglichkeit muss Unsterblichkeit anziehen. Ja, er sagt, es ist, als ob du ein neues Kleid anziehst. Ich meine, ihr könnt so mit Alltagsklamotten in die Schule gehen, aber wenn ihr auf euren Abschlussball geht, dann sehen die Mädels und die Jungs komplett anders aus teilweise. Du erkennst die Leute nicht wieder. Du sagst, was, das bist du? Bro, wie gut siehst du aus wie ein Model? Okay, das sagen wahrscheinlich nicht so viele, aber die Mädels, Alter, die legen manchmal auch so viel Energy da rein, dann irgendwie so mega nice auszusehen. Und man denkt sich so, what? Ich war die ganze Zeit mit einem Model in einer Schulklasse. Ich habe das gar nicht gemerkt. So ein komplett neuer Mensch. Was das manchmal so ausmachen kann, das Äußere. Und das nimmt er hier so als Vergleich und er sagt, ja, wir werden ganz neue Menschen sein. Gott wird das irgendwie machen. Es wird passieren. Und dann, und das ist der Tag, und das ist der Moment, wo der Winter für immer besiegt sein wird. Der Tod wird für immer besiegt sein. Und es wird den ewigen Frühling geben. Wir werden nie wieder verwelken. Wir werden nie wieder, ja, sterben. Dann beginnt das Zeitalter, das neue Zeitalter, von dem Jesus so viel gesprochen hat. Und der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Gott wird den Tod nicht gewinnen lassen. Gott wird das Schlechte und das Böse nicht gewinnen lassen in dieser Welt. Er wird selber gewinnen. Er wird selber siegen. Das Gute wird siegen. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest. Wenn ihr denkt, dass es sich nicht lohnt, wenn ihr denkt, warum mache ich das eigentlich? Wenn ihr denkt, warum gebe ich so viel auf? Wenn ihr denkt, warum setze ich mich sogar vielleicht Gefahren aus? Ich meine, wahrscheinlich keiner von euch setzt sich Gefahren aus, wegen seinem Glauben so. Ich meine, ihr kettet euch nicht an irgendwelche Bäume, ihr klettert nicht irgendwo hoch so. Bei euch kommen keine Bullen, die euch irgendwie dann da runterholen. Einer ist dabei gestorben. Einer hat wirklich sein Leben verloren von den Leuten da, die sich da oben gedingst haben. Der ist, glaube ich, von so einer Brücke da runtergefallen, als die Aktionen waren, dass die da runtergeholt wurden. Ne? Die wurden ja wirklich runtergeholt so. Und einer ist dabei, aber ich weiß nicht, ob es ein Aktivist war oder ob es ein Journalist war. War es ein Journalist? Er hat sein Leben riskiert für seinen Beruf. Ja? Nein, aber es war schon eine super gefährliche Geschichte. So. Das hat man halt daran gemerkt. So, ne? Also es war bis dahin vielleicht so ein bisschen so, als ob man irgendwie Spiele spielt, als ob man irgendwie so ein Geländespiel macht und man versucht irgendwen so, keine Ahnung, zu packen und runterzuholen. Aber da hat man dann gemerkt, das ist halt schon ernst so. Wir riskieren vielleicht nicht unser Leben, aber wir kommen trotzdem in Situationen, wo wir uns fragen werden, warum gebe ich mir das? Ist es das alles wert? Bringt es das überhaupt? Und Paulus sagt, haltet fest, haltet daher fest. Haltet daher fest heißt, haltet deswegen fest, weil es eine Auferstehung geben wird, weil es eine neue Welt geben wird, weil es ein neues Zeitalter geben wird. Weil Gott alles erneuern wird, sogar euch, sogar uns. Haltet deswegen fest, lasst nicht los. Haltet durch, bis das passiert. Haltet durch bis zu diesem Tag. Ihr werdet es nicht bereuen, sagt Paulus. Lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und ich ende mit einem Vergleich, den mir Nora letzten oder vorletzten Freitag, wo wir drüber geredet haben, der einfach so geil ist. Ihr kennt bestimmt, vielleicht habt ihr schon mal gehört, zwei Embryos unterhalten sich im Mutterleib, in der Gebärmutter. So, ne? Über das Leben nach der Geburt. Sie sagen, der eine sagt so, Digga, ich hab's so gehört. Oder, nee, ich glaube sogar an ein Leben nach der Geburt. Ich glaube, es gibt ein Leben nach der Geburt. Und der andere sagt so, dein Ernst? Echt? Ja? Hat mir einer erzählt. Es soll angeblich ein Leben nach der Geburt geben. Ja, sagt der andere. Man erzählt ja also so viel, wenn der Tag lang ist, so. Leute erzählen ja gerne. Ist das nicht alles so Märchen? Oder so? Nee, ich habe gehört, Leute. Wenn man wird so geboren und dann geht's weiter. Nein, Mann. Doch, dann geht's erst richtig los, sogar habe ich gehört. Hat mir einer gesagt, dann geht's eigentlich erst richtig los. Digga, nein. Was glaubst du denn? Ja, normal, alles ist dann zu Ende. Nach der Geburt ist man einfach weg. Das war's. Hast du schon mal ein Wiederkommen gesehen von da? Ist schon mal einer zurückgekommen von da? Nein, die sind alle weg. Die gibt's nicht mehr. Der andere so, ja, ich habe sogar gehört, dass man so komplett sich verwandelt danach. Dass man so, man wird richtig groß, man kann sogar stehen. Einer hat sogar gesagt, man kann dann laufen auf diesen Dingern hier, die wir die ganze Zeit nur so haben, so, wo wir so dran nuckeln. Digga, nein. Doch, ich glaube, die sind zum Laufen da. Was denn laufen? Ja, du stellst dich auf diese Dinger rauf und dann bewegst du dich so. Ach, Digga, das kann ich mir alles nicht vorstellen. Das ist so crazy. Du laberst. Das ist alles nur, das ist deine Fantasie, Mann. Das wünschst du dir doch nur, dass das so ist. Das ist doch nur ein Wunschtraum. Das erzählen dir doch nur die Leute, damit du nicht so depri bist, weil du weißt, dass du eh bald geboren wirst. So, dass du so ein Ziel hast, wo du dich so dran so aufbauen kannst und dass du so das alles erträgst hier, wie eng das hier drin ist und so. Weißt du, das machen die Leute, damit du so, ja, nicht durchdrehst, weißt du, oder Selbstmord machst oder so. Ich finde dieses Bild so geil, weil, keine Ahnung, stell dir mal vor, es ist echt, also, es ist ein bisschen echt so, oder? Man kann sich das nicht vorstellen. Ja, das ist doch krasser, Digga. Stimmt. So, ja, genau. Glaubst du etwa auch noch an eine Mutter, Alter? So, ja, Mann, ich glaube, dass es eine Mutter gibt. Digga, was? Wo soll die denn sein, Mann? Ich habe die noch nie gesehen, Mann. Digga, ich glaube nur, was ich sehe und was ich fühlen kann. Und ich habe noch nie irgendeine Mutter gesehen, Digga. So, ja, ich glaube sogar, dass wir in der Mutter sind. Dass die Mutter überall um uns herum ist, Mann. Yo. Man kann das immer weiterspinnen. Das ist schon sehr nice, so, weil klar, das heißt, man behauptet mit diesem Bild, im Grunde wissen wir, sind wir wie Babys, so. Wir wissen so wenig über das, was dann kommt. Aber ich glaube, das ist wahr. Wir wissen halt nicht viel. Und das, was wir wissen, wissen wir vielleicht hier raus. Und viele sagen, das sind einfach nur Märchen, so. Diese neue Welt, diese Mutter, dieser Vater im Himmel, das ist doch einfach nur so, keine Ahnung, damit man nicht zu depri wird, damit man, ja, irgendwie seinen Job machen kann und all sowas. Aber es ist nicht so. Ich glaube daran und ich glaube, ja, es gibt diese neue Welt und es ist Grund genug, festzuhalten, dran zu bleiben, Jesus nachzufolgen. Es wird eine Auferstehung geben, es wird diese Geburt geben und es wird etwas danach geben und das ist dann viel größer. Das ist das eigentliche Leben. Das ist das, ja, der Moment, wo wir zum eigentlichen Leben kommen werden. Jo, lass uns beten. Ich weiß, ihr denkt so, Bro, was hat das verdammt nochmal mit mir zu tun? Aber das ist eine ganz wichtige Grundlage unseres Glaubens als Christen, die Auferstehung der Toten. Kennt ihr das Glaubensbekenntnis? Ich konnte es mal auswendig als Konfirmand, ich wurde auch mal konfirmiert so. Da heißt es auf jeden Fall, ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Auferstehung der Toten. Richtig? Hat hier irgendjemand mal Kampfunterricht gehabt? Kennt es? Ja? Irgendwie so, ne? Ja, danke, Emanuel. Auferstehung der Toten, das ist ein Glaubensbekenntnis, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, ihr werdet immer mehr verstehen, warum. Ich bete noch kurz. Danke, ja, dass so, ja, dass wir einfach so diese Aussicht haben dürfen und dass wir diesen Blick haben hier von Paulus in 1. Korinther 15. Ein Blick in die Zukunft, ein Blick nach oben, mal ein Blick von uns weg, ein Blick auf das, was du vorhast, Herr. Und ich danke dir, dass uns das einmal so krass motivieren kann. Paulus hat gesagt, warum sollte ich sonst mein Leben riskieren, wenn ich nicht diese Hoffnung hätte, dass Gott eines Tages alles neu macht, dass wir auferstehen werden, dass ein ganz neues Leben anfangen wird. Warum sollte ich mir das alles geben? Ja, und ich bitte dich, dass du uns auf dieselbe Art motivierst, wenn wir down sind, wenn wir irgendwie nicht verstehen, warum gerade alles so mies läuft oder warum wir irgendwas aushalten sollten, warum wir auf irgendwas verzichten sollten, warum wir irgendwie, ich weiß es nicht, uns irgendwie anstrengen sollten oder warum wir den Lauf laufen sollten, den Lauf des Glaubens. Herr, ich bitte dich, dass du uns dann daran erinnerst, was vor uns liegt, Herr, was passieren wird und was dein Plan ist für uns und für diese Welt. Und wenn wir den Frühling sehen, bitte erinnere uns an die Auferstehung. Und ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast und dass du den Tod ein für alle Mal zerstören wirst, dass ein Tag kommen wird, wo es keinen Tod mehr geben wird, keine Schmerzen, kein Geschrei und keine Tränen mehr, so wie wir in der Offenbarung lesen. Und Herr, wir freuen uns auf diesen Tag. Ich freue mich auf diesen Frühling. Ich freue mich einfach auf diese Zeit mit dir, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, einfach bis dahin am Glauben festzuhalten, fest in dir zu stehen und einfach mit dir zu gehen. Amen.